Hi, ich bin der Björn vom Münchner Roten Kreuz und ihr hört 7 gute Gründe, den Podcast von und für Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzler und für alle, die mehr über diese spannende Organisation erfahren wollen.
Willkommen zu einer neuen Folge 7 gute Gründe. Martin hat mit Stefan Hertler über seine Arbeit im Personalrat und in der Gewerkschaft gesprochen. Und wer hier ein Déjà-vu hat, Stefan war schon mal in Folge 51 zu genau diesem Thema zu Gast. Im Rahmen des Willkommenstages des Münchner Roten Kreuzes hat er Martin erzählt, was sich seitdem getan hat und welche konkreten Verbesserungen er für die MitarbeiterInnen im Roten Kreuz mitgestalten konnte. Außerdem geht es nochmal um die Erklärung von Personalrats- und Gewerkschaftsarbeit und den Unterschied zwischen beiden sowie die jeweiligen Aufgaben und Arbeitsweisen. Viel Spaß beim Zuhören. Vorab zum Rotkreuz-Ereignis des Monats aus der Enzyklopädie roterkreis.de. Am 23. September 1939 wurde der Sitz des Suchdienstes des polnischen Roten Kreuzes bei einem Bombenangriff der Wehrmacht des NS-Staats geschädigt. Es dezentralisierte anschließend seine Aktivitäten und führte sie unter erheblichen Schwierigkeiten fort.
Heute haben wir einen Gast da, der zum zweiten Mal da ist. Wir haben das letzte Mal gesprochen in der Folge 51 über Gewerkschaft und Tarifvertrag, war der Titel im Mai 22. Das ist die Einleitung für dich. Wer bist du und was machst du im Roten Kreuz für die, die dich noch nicht kennen?
Ja, ich bin der Stefan Hertler, bin hier im Bayerischen Roten Kreuz KV München als Notfallsanitäter angestellt und jetzt seit, wann waren die Wahlen? 2021, glaube ich, im Juni, genau, seit Juni 21 war ich zuerst Nachrücker im Personalrat, also erstes Ersatzmitglied und jetzt seit einem knappen halben Jahr bin ich Mitglied im Personalrat hier im Bayerischen Roten Kreuz und auch 2 Tage die Woche freigestelltes Personalratsmitglied. Das heißt, ich sitze für 2 Tage die Woche immer mittwochs und donnerstags hier genau 2 Büros weiter und mache so ein bisschen Bürokram für den Personalrat.
Mhm. Jetzt, wie bist du denn damals zum Roten Kreuz gekommen?
Ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon erzählt. Ich bin eigentlich ursprünglich ein Feuerwehrler gewesen. So in der Jugend war das bei uns auf dem Dorf. Das gab es ja nicht wirklich eine leichte Konkurrenz schon um die Jugendorganisation, aber im Jugendrotkreuz oder in der Jugendfeuerwehr war und ich war da eigentlich immer in der Jugendfeuerwehr und bin dann erst durchs FSJ nach dem Abi zum Rettungsdienst gekommen und dann ja irgendwie hängen geblieben und habe dann eine Ausbildung zum Notfallsanitäter schlussendlich gemacht hier in München dann und bin dann so in München gestrandet und ja.
Jetzt wollen wir heute ein kurzes Update zur Gewerkschaftsarbeit machen. Das haben wir das letzte Mal ja ausführlicher besprochen und wollten ja heute den Fokus quasi legen auf Personalratsarbeit. Jetzt haben die beiden Themenbereiche aber ja was miteinander zu tun. Was haben sie denn miteinander zu tun und wie würdest du sie vielleicht auch abgrenzen?
Ja, das ist, was miteinander zu tun haben sie, dass natürlich die Gewerkschaft als Hauptaufgabe, sage ich mal, die Aushandeln des Tarifvertrages oder der Tarifverträge hat und die Tarifverträge eines von den Dingen sind, die eben die Arbeitsbedingungen verbessern und der Personalrat ein Organ ist, das eben die Einhaltung der gesetzlichen Grundlagen und auch Tarifverträge im Betrieb überwacht und so, das ist so ein, sag ich mal, der erste offensichtliche aber jetzt nicht ganz direkte Bezug. Und dann ist es aber auch so, dass Gewerkschaften an sich natürlich als außerbetriebliche Interessensvertretung auch Personalräte und Betriebsräte unterstützen in Form von Lehrgangsangeboten, also Bildungsangebote.
Jetzt wollen wir mal einen Blick werfen auf das, was sich in der Gewerkschaftsarbeit bei dir so getan hat. Unser letztes Gespräch war ja im Mai 22. Ja. Was hat sich seitdem bei Verdi getan, jetzt auch vielleicht so in dem Bereich, in dem du unterwegs bist?
Jetzt muss ich kurz überlegen. 22, ich glaube, das war im Lauf der letzten Organisationswahl. Die ist abgeschlossen. Also wir haben uns wieder neu gewählt, von unten nach oben. Ich habe tatsächlich auch noch weitere Funktionen übernommen. Aufgrund von einem Ausscheiden von einem Kollegen bin ich jetzt mittlerweile Vorsitzender im Fachbereichsvorstand hier in München.
Was heißt das?
Ich bin der Vorsitzende von einem Gremium, das für den Fachbereich C, Bildung, Soziales, Kirchen und jetzt weiß ich den Namen nicht mehr ganz hundertprozentig, also im Prinzip der Fachbereich für den ganzen Sozialbereich, für Wohlfahrtsverbände, kirchliche ArbeitgeberInnen, Bildungsbereich, also Krankenhäuser, Rettungsdienst, also auch das BRK natürlich und eben die ganzen anderen, die so ähnliche Sachen machen, aber eben auch die Universitäten genau.
Genau, aber das machst du quasi auch weiterhin ehrenamtlich.
Genau, das ist voll ehrenamtlich, ja.
Weil es gibt ja, bei den Gewerkschaften gibt es ja auch Hauptberufliche, die sind dann, glaube ich, die Gewerkschaftssekretäre.
Genau, es gibt verschiedene Bereiche in der Gewerkschaft von Menschen, die dort arbeiten, gibt es natürlich dann auch, aber Sekretäre, das klingt immer so, als wären das nur irgendwelche, sag ich mal, wie man es aus dem Mal kennt, Sekretärinnen, das stimmt natürlich nicht, also beziehungsweise das stimmt da nicht, das sind diejenigen, die in den Betrieb gehen, also direkt die Kolleginnen und Kollegen der also die ehrenamtlichen Mitglieder sozusagen der Gewerkschaft unterstützen und da die Arbeit am Menschen, wenn man so will, leisten.
Wir haben das letzte Mal ja auch über Tarifverträge gesprochen. Da gibt es ja ganz viele verschiedene, einen Rahmen- oder Manteltarifvertrag. Dann gibt es welche, die kümmern sich um die Entgelte und die Tabellen und um viele andere Themen. Und du warst ja damals auch noch, damals glaube ich noch über die Schiene JAV und auch die Jugendkomponente, sage ich jetzt mal.
Ja, in der Verhandlungskommission, genau. Da bin ich jetzt rausgewachsen. Ich bin mittlerweile nur noch kooptiertes, also nicht stimmberechtigtes Mitglied der Tarifkommission. Bin da immer noch hauptsächlich drin, weil ich einer eben derjenigen bin, die sich in dem Bereich Ausbildung gut auskennt, um da so ein bisschen den Blick drauf zu haben. Genau.
Was hat sich denn da getan? Was gibt es denn da für Neuigkeiten vielleicht aus dem Bereich Tarifverhandlungen?
Ja, ich hatte eigentlich, wäre das ein super Zeitpunkt jetzt gewesen, wenn alles so gelaufen wäre, wie es geplant war, hätten wir jetzt schon den neuen Tarifvertrag komplett verabschiedet, beziehungsweise die Änderungen eben in der Entgeltordnung. Das ist leider noch nicht passiert und ich muss ehrlich sagen, ich weiß auch nicht hundertprozentig genau, woran es gerade im Moment hängt. Es sollte eigentlich jetzt Ende März schon, Anfang April schon fertig sein und die finalen Unterschriften drunter, aber das ist bislang noch nicht passiert. Also die Ergebnisse sind soweit ausgehandelt, grob hat man sich darauf geeinigt, wie es aussehen soll. Das, was jetzt noch fehlt, ist eben die genaue Ausformulierung von den Änderungen in den Tarifverträgen und da gibt es wohl noch die ein oder anderen Punkte, wo man sich dann doch noch nicht einig ist. Oder es hängt an irgendwelchen JuristInnen, die noch drüber lesen müssen oder irgendwelche Unterschriften, die fehlen.
Du hattest im Vorgespräch ja auch gesagt, dass sich hinsichtlich Pausenregelung im Rettungsdienst was tut. Das heißt, das wäre auch was da drin ist.
Da wird sich was ändern. Da hat man sich so weit geeinigt, dass die bisherige Praxis, dass man auch während der Pausenzeit für Einsätze bereitsteht, war schon lange das Bestreben der Arbeitgeberseite, also vom Landesverband, vom BRK, dass man das eben in einen rechtlichen Rahmen fasst, indem man es im Tarifvertrag festlegt. Das soll jetzt passieren, mit der Maßgabe, dass es dann natürlich auch dokumentiert werden muss, wann wo die Pausen gemacht werden. Das läuft jetzt auch schon an in einzelnen Kreisverbänden. Auch bei uns in München kommt es jetzt nach und nach, dass man eben diese Pausen auch feststellen kann, wann finden diese Pausen statt. Das war auch eine Vorgabe von, sag ich mal, behördlicher Seite, dass man feststellen kann, wann werden im Rettungsdienst diese Pausen gemacht. Und dann kommt noch dazu, dass wir dann eben aufgrund von dem, dass wir die in diesen Pausen erreichbar sind, nochmal zusätzlich einen Freizeittag pro Jahr bekommen. Also quasi wie ein Urlaubstag mehr, aber eben als Freizeitausgleich.
Okay, genau. Ich erinnere mich, also meine Zeit im Rettungsdienst hier ist ja schon eine Zeit lang vorbei. Ich bin 2017 ausgeschieden. Und da war es ja klassischerweise so, da gab es ja die Unterscheidung zwischen Krankentransport und Rettungsdienst oder Notfallrettung. Und beim Krankentransport konntest du ja eigentlich normalerweise immer eine Pause machen und die war dann halt abgestimmt mit der Leitstelle und dann hast du halt deine halbe Stunde gemacht. Bestenfalls halt irgendwie in der Klinik, wo es auch noch ein gutes Essen gab oder so. Ja. Und im Rettungsdienst hast du ja immer diese Situation mit diesen Kurzzeitpausen gehabt, dass du letztendlich ja jederzeit alarmiert werden kannst und selbst wenn du sagst, du willst von 11.30 Uhr bis 12 Uhr deine Pause machen, es halt nicht gewährleistet werden konnte. Ja? Genau. Weil du kannst ja auch davor noch in einem Einsatz gesteckt haben oder dann eben alarmiert werden. Verstehe ich das aber richtig, dass letztendlich jetzt die Idee ist, dafür einen Rahmen, weil das ist ja vor allem aus Rechtsprechung entstanden, genau, weil es mutige KollegInnen gab, die halt dann dagegen geklagt haben, dass sie zur Verfügung stehen sollen, aber in der Zeit kein Geld bekommen sollen. Gibt es da jetzt irgendwie quasi so die Bestrebung zu sagen, okay, wir schaffen einen Rahmen im Tarifvertrag, genau, wie diese Regelung ausschaut, und es gibt aber trotzdem weiterhin die Möglichkeit, quasi in der Pause trotzdem alarmiert zu werden?
Genau. Ja.
Okay.
Also das versucht man jetzt zu machen. Also bislang theoretisch. Also wenn jetzt jemand herkommt und sagt, er möchte das Gesetz so auslegen, wie es geschrieben steht, dann müsste eine Kurzzeitpause so stattfinden, dass man hingeht und sagt, so, wir haben jetzt gerade nichts zu tun, ne? Patient ist abgegeben, wir machen jetzt unsere Kurzzeitpause für 10 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten. Und wäre dann in dieser Zeit auch nicht erreichbar für die Leitstelle. Das funktioniert nicht mit den Verträgen, die der Rettungsdienst mit den Leitstellen hat. Das funktioniert vom System her nicht. So, das wäre das, was sage ich mal, wenn ein Jurist sich die Gesetze anschauen würde und die Regelungen, die wir im Rettungsdienst haben, sie anschauen würde, würde er sagen, ja, so hat das abzulaufen. Entspricht überhaupt nicht der Praxis. Hm. Genau. Und das ist jetzt eben das, dass man sagt, nee, okay, wir wollen eigentlich... dass natürlich das System nicht vor die Hunde geht, dass es weiterläuft, wie es eben jetzt so läuft, so gut und schlecht, wie es jetzt läuft im Moment, und wollen das aber trotzdem dann irgendwo rechtlich so sicher haben, dass es auch für einen Juristen von außen so aussieht, als ob es alles Hand und Fuß hat.
Okay, gut. Dann bin ich gespannt, wenn dann die Regelung irgendwann mal verabschiedet oder man sich abschließend geeinigt hat, dann werde ich mir die auch, glaube ich, mal reinziehen. Vielleicht lohnt sich es dann auch nochmal über die quasi die Themen zu sprechen hier. Jetzt wollen wir mal einen Blick auf die Personalratsarbeit werfen.
Ja.
Genau, du hast ja schon gesagt, du hast die Ausbildung zum Notfallsanitäter gemacht, du warst, es gibt jetzt eine neue Ausbildung, Pflegefachpersonen, du hast die JV, wenn ich mich richtig erinnere, mitgegründet hier im Kreisverband und bist jetzt im Personalrat hier im Kreisverband München und teilfreigestellt.
Genau.
Fangen wir mal vorne an. Kannst du vielleicht noch mal ganz kurz abreißen, was ist denn eine Jugend- und Auszubildendenvertretung? Und gibt es die noch?
Ja, sehr gute Frage, ja. Die Jugend- und Auszubildendenvertretung ist quasi, wie soll man sagen, es ist die kleine Schwester des Personalrats, wenn man so möchte. Es ist speziell noch mal ein Gremium neben dem Personalrat, das sich noch mal dezidiert um die Belange von Angestellten unter 18 Jahren und Angestellten in Ausbildungsberufen, also in Berufsausbildung kümmert.
Und da unabhängig dann vom Alter?
Genau, da unabhängig vom Alter. Das ist aber auch erst seit wenigen Jahren so, dass das Alter da keine Rolle mehr spielt. Das hat sich zum Glück geändert, weil es doch, wenn jemand auszubilden ist, ist das Alter im Prinzip ja wenig relevant, weil die Probleme sind doch dieselben und es sind halt eben nicht die gleichen wie bei bei ausgebildeten Angestellten. Genau. Und es gibt die Jugendauszubildendenvertretung noch, die wurde jetzt im März, glaube ich, Februar, März haben wir gewählt gehabt. Im Januar haben wir gewählt, genau. Die sind jetzt da und fangen so langsam ihre Arbeit an. Schritt für Schritt.
Personalrat, was ist das?
Was ist das? der Personalrat ist ein Gremium, das gewählt wird von allen Angestellten im Betrieb, um über die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben zu wachen und Anregungen, Wünsche von Mitarbeitenden entgegenzunehmen und die eben vor der Geschäftsführung vorzubringen bzw. auszuarbeiten und unter Umständen daraus dann Dienstvereinbarungen oder Ähnliches zusammen mit der Geschäftsführung zu vereinbaren.
Jetzt genau wird der Personalvertretung oder Personalrat oft auch als Interessensvertretung betitelt. Wessen Interessen werden denn da vertreten?
Die Interessen von den Angestellten.
Also und wie kommt ihr an diese Interessen? Weil ich könnte mir vorstellen, nehmen wir jetzt mal diesen Raum, da haben wir potenziell irgendwie knapp 20 Plätze, da sitzen 20 Leute drauf, die haben ja vermutlich unterschiedliche Interessen. Wie bringt man die quasi, also wie erfährt man davon und wie bringt man die dann vielleicht auch als Gremium dann unter einen Hut?
Ja, also wie erfährt man davon, indem die Beschäftigten auf uns als Personalrat zukommen und eben sagen, es gibt folgendes Problem, wir haben dieses und jenes Problem bei uns im Bereich, bei mir bei der Arbeitsstelle speziell oder Ähnliches, könnt ihr da was machen, ist da was zu tun? Und dann ist es eben Aufgabe vom Personalrat, das erstmal sich anzuhören, abzuwägen, gibt es da eventuell rechtliche Dinge, die da dafür oder dagegen sprechen, dass eben der Zustand so ist, wie er ist Oder eventuell kann man sich irgendwie darauf einigen, ist es einfach zu lösen. Muss man auf jemanden von der Geschäftsführung oder Ähnlichem zugehen und das ansprechen, um es das Problem zu beheben, die Anregung zu bearbeiten und Ähnliches. Eine gute Sache, um auf einen Personalrat zuzukommen, ist zum Beispiel bei einer Personalversammlung. Die ist, ja, wenn man jetzt den Podcast im Internet hört, ist es natürlich schon vorbei. Aber wenn wir hier sitzen, ist es in wenigen Tagen, nämlich am Dienstag der Fall, dass die Personalversammlung hier im Haus stattfindet.
Kann man da einfach hingehen?
Kann man einfach hingehen,
okay. Genau. Also wenn man hier im Kreisverband München arbeitet?
Wenn man im Kreisverband, genau, das ist die einzige Ausnahme, man muss im Kreisverband München angestellt sein und dann kann man da einfach hingehen.
Aber es ist auch egal, ob ich Vollzeit, Teilzeit oder nebenberuflich beschäftigt bin,
genau, das
ich
ist
kann zur Personalversammlung gehen. Ist das Arbeitszeit oder muss ich
es das ist, genau, es ist Arbeitszeit. Das kommt auch wieder die Sache, also man kann theoretisch auch, wenn man sich vorher abmeldet, von seinem Arbeitsplatz direkt hingehen, geht natürlich jetzt nicht im Rettungsdienst oder in der Altenpflege, wenn man bestimmte Personalschlüssel eingehalten werden müssen. Man kann natürlich nicht alles stehen und liegen lassen, aber unter vorheriger Absprache oder ansonsten kann man da einfach hingehen.
Kann man es denn per Videokonferenz vielleicht verfolgen, dass man in der Rettungswache sitzt?
Leider nicht, weil das ist das Problem auch, dass diese Versammlung auch nicht öffentlich ist und eben auch nur Angestellte des BRK da teilnehmen dürfen und die Logistik zu bieten, dass da Menschen auch von, sag ich mal, von extern mit Videozuschalte teilnehmen können und es ausgeschlossen ist, dass jemand teilnimmt, der eben nicht Teil vom BRK, KV München ist, das wäre nicht möglich oder ist zu schwierig.
Okay, aber das wird ja, du hast ja gesagt, jetzt zum Aufnahmedatum, also wir haben heute ja den 20. April 2024. Am nächsten Dienstag ist der 23., da ist die Personalversammlung. Genau. Aber es wird ja nicht die letzte gewesen sein, oder?
Nein.
Sondern die findet ja immer wieder mal statt.
Genau, in der Regel zweimal im Jahr, also vermutlich im Herbst werden wir wieder eine haben. Ja.
Okay, das heißt, die Kolleginnen, die dann die Folge später hören, die wissen, okay, irgendwann im Herbst muss
es wieder irgendwann im Herbst gibt es wieder eine. Es hängen hoffentlich dann auch wieder, wie jetzt auch hoffentlich, die Einladungen dazu an den Arbeitsplätzen irgendwo aus, also auf den Wachen oder in den Gängen.
Du hast die Jugend- und Auszubildendenvertretung, die wir jetzt auch immer wieder mit JV abkürzen, ja auch als kleine Schwester vom Personalrat bezeichnet. Ja. Was haben die beiden denn miteinander zu tun?
Na, die arbeiten eng zusammen oder sollten eng zusammenarbeiten, um der Punkt, oder ich sag mal, einer der Punkte, warum es eine Jugendauszubildendenvertretung gibt, ist, dass eben oftmals für den Personalrat die Probleme der jugendlichen Beschäftigten und Auszubildenden nicht so im Fokus stehen. Das ist eher, also man kann es vielleicht ein bisschen vergleichen, wenn es jemand kennt, wie mit einer Schwerbehindertenvertretung. Ja. Das sind einfach, es sind spezielle Probleme, wo man, wenn man, sag ich mal, jetzt alle vertritt, dann oftmals den Fokus drauf verliert oder das irgendwie unter den Tisch fällt. Und da geht es dann einfach darum, dass die nochmal speziell den Blick darauf wenden und sich speziell nochmal für die einsetzen. Die machen auch nochmal eine eigene Versammlung, eine Jugendauszubildendenversammlung, wo sie dann nochmal nur in dem Rahmen zusammensitzen und eben da auch nochmal den Fokus drauf legen, was es für Probleme in dem Bereich gibt.
Wir haben vorhin schon gehört, dass du ein teilfreigestelltes Personalratsmitglied bist.
Ja.
Was heißt denn überhaupt Freistellung? Was bedeutet
also
das?
Also Freistellung heißt, dass ich eine fixe Zeit meiner Arbeitszeit dafür für den Personalrat widme. Also prinzipiell ist alles, was man für den Personalrat tut, Arbeitszeit. Also man macht es zwar ehrenamtlich, das ist nichts, wo man speziell für bezahlt wird oder nochmal eine Sonderstellung hat im Gehaltsbereich, sondern das ist einfach nur eine Sache, für die man während seiner Arbeitszeit freigestellt wird. Also wenn man zu Sitzungen oder Ähnliches geht, dann macht man das während einer Arbeitszeit. Und bei mir ist es so, dass ich freigestellt bin, nochmal speziell 2 Tage die Woche. Das heißt, ich habe jeden Mittwoch und jeden Donnerstag keinen Dienst auf dem Rettungswagen, sondern ich bin eben für 7,5, 8 Stunden hier im Büro und mache eben Büroarbeit für den Personalraum, für den Personalrat.
Und das heißt aber, wenn es teilfreigestellte Mitglieder gibt, dann gibt es auch vollfreigestellte wahrscheinlich.
Genau. Also es gibt, wir haben im Moment unsere Vorsitzende ist vollfreigestellt, genau. Und 2 teilfreigestellte Mitglieder. Und
können das alle Mitglieder machen?
Theoretisch kann jedes, also der Personalrat entscheidet es selber, wer aus seinen Reihen freigestellt wird und in welchem Rahmen, ja.
Okay, aber ist das irgendwie begrenzt? Könnten alle Personalratsmitglieder sich freistellen lassen?
Ja, also das Gesetz sieht da eine gewisse Quote vor, sag ich mal. Die richtet sich so an der Menge der Beschäftigten, die es in dem Bereich gibt, von einem Maß, das dem Personalrat zusteht. Und prinzipiell kann man aber sagen, wenn es mehr Arbeit gibt, aus welchen Gründen auch immer, dann muss die auch erledigt werden und dann gibt's auch dafür, muss auch dafür Zeit da sein. Und genau.
Was muss ich denn mitbringen, wenn ich Personalrat werden will oder Personalrätin? An Voraussetzungen, Wissen, Fortbildungen?
Also Grundvoraussetzungen gibt es da eigentlich keine. Man muss gewählt werden, also man muss sich aufstellen lassen für die Wahl und dann eben die, sag ich mal, die Sympathien der Kolleginnen haben, dass man gewählt wird. Was von Nutzen ist natürlich, wenn man gut vernetzt ist in dem Fall, aber wirklich eine Voraussetzung gibt es nicht. Also es ist natürlich von Vorteil, wenn man sich dafür interessiert und sich gerne für seine Kolleginnen einsetzt. Das hilft und aber ansonsten ja.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, der Personalrat hat als Aufgabe, für die Beschäftigten quasi geltenden oder günstigen Gesetze, tariflichen Regelungen, Dienstvereinbarungen und so weiter eben auf deren Einhaltung hinzuwirken, die zu überwachen. Das sind ja meistens rechtliche Texte.
Ja.
Wie ist es denn dann, wenn ich in Amt und Würden bin? Muss ich dann irgendwie anfangen, diese Bücher zu wälzen oder kriege ich dann irgendwie eine Art von Fortbildung, die
Ja,
mich
genau.
auch
Also
für dieses Amt befähigt?
der Personalrat ist da ein bisschen anders gestellt als ein Betriebsrat. Das hängt damit zusammen. Also es gibt Betriebsräte in Unternehmen, in der freien Wirtschaft und in zum Beispiel Körperschaften des öffentlichen Rechts, wie das Bayerische Rote Kreuz ist, gibt es eben einen Personalrat, der nicht nach dem Betriebsverfassungsgesetz wie der Betriebsrat, sondern nach dem Personalvertretungsgesetz, in unserem Fall ist das Bayerische Personalvertretungsgesetz, geregelt ist. Und einem Personalrat im Bayerischen Personalvertretungsgesetz stehen auch Fortbildungen frei, aber das ist eben ein bisschen schwieriger, das Ganze dann wirklich rechtlich durchzusetzen. Da gibt es aber bei uns eigentlich keine Probleme, ja. Also man hat den Anspruch auf Fortbildungen und wird auch gemacht. Und dann lernt man eben erstmal natürlich, was ist das Bayerische Personalvertretungsgesetz, wie geht man damit um, was macht man da so. Und kann natürlich auch in diversen anderen Gesetzen, die notwendig sind, Fortbildungen besuchen und ähnliches, um sich da weiterzubilden. Genau.
Wie viele seid ihr denn jetzt bei euch im Personalrat und wie setzt ihr euch zusammen?
Wir sind 13 insgesamt. Ja, ich habe leider die Liste nicht dabei, aber die kann man sich dann unten anschauen.
Nee, ich meinte auch eher mit der Zusammensetzung. Also gibt es ja wahrscheinlich die Möglichkeit irgendwie, dass es verschiedene Listen gibt und so weiter.
Genau, wir haben jetzt bei der letzten Wahl hatten wir nur eine Liste. Dementsprechend sind auch alle nur von einer Liste. Ja.
Und
Bunt gemischt aus den Bereichen. Also.
jetzt hast du, genau, das ist vielleicht ein wichtiger Punkt, weil du sagst, bunt gemischt. Der Kreisverband München hat ja wahnsinnig viele unterschiedliche Berufe hier
Ja,
und Berufsgruppen hier. Kannst du da mal ein paar irgendwie aufzählen? Rettungsdienst haben wir schon gehört,
ja.
Altenpflege haben wir gehört. Was gibt's noch
Ja.
für Berufe, die es hier gibt und die auch vielleicht bei euch im
Also
Personalrat vertreten
Bereiche,
sind?
ja. Also aus der Kita ist jemand bei uns aus der Sozialarbeit, also Jugendhilfe haben wir Kollegen. Und ja, jetzt muss ich kurz nochmal nach. Aus der Verwaltung, genau, haben auch eine Kollegin, die. Genau, sonst.
Und ihr trefft euch jetzt quasi zu Sitzungen.
Genau.
Und wie oft finden die statt?
In der Regel alle 2 Wochen.
Okay. Und
Genau.
warum ist das wichtig? Also warum könnt ihr nicht euch so zusammenrufen und Dinge entscheiden? Warum braucht es die Sitzung dazu?
Ja, im Prinzip ist ja eine Sitzung nichts anderes, als man ruft sich zusammen und entscheidet.
Ja, aber gibt es irgendwelche
Aber
Voraussetzungen? Also braucht es die Sitzung, damit ihr endlich beschließen könnt?
ja, natürlich, weil das ist natürlich ein demokratisches Gremium, das auch erstens demokratisch gewählt wird und natürlich auch seine Entscheidungen in sich demokratisch fällt. Und somit müssen natürlich auch alle zur Sitzung eingeladen werden und dann auch natürlich bei der Sitzung eine gewisse Mindestanzahl an Mitgliedern da sein, um beschlussfähig zu sein, um dann eben Entscheidungen treffen zu können.
Okay, das heißt, ihr könnt aber auch nur Beschlüsse in der Sitzung fällen
Genau.
und gar nicht irgendwie per, ja, Umlaufbeschluss
Das
oder
geht
so
doch, das
Ding.
geht auch.
Das geht auch.
In einfachen Fällen kann auch per Umlaufbeschluss eine Entscheidung gefällt werden.
Okay. Jetzt, ich habe mir ein paar Stichworte rausgeschrieben aus dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz. Da sind so Wörter wie Unterrichtung, Beteiligung, Mitwirkung, Mitbestimmung. Was ist denn, kannst du da vielleicht so ein bisschen abgrenzen, was das meint, was das bedeutet und wie das dann in der Praxis auch ausschaut?
Genau, es gibt verschiedene Stufen, wie der Personalrat beteiligt wird. Es gibt dann zum einen das Informationsrecht, dass der Arbeitgeber über bestimmte Entscheidungen, die gefällt werden, den Personalrat zu informieren hat. Also reicht die Information aus. Das sind zum Beispiel, zum Beispiel eine Umsetzung von einer Stelle auf die andere oder gibt so ein paar Dinge, wo dann einfach die Information ausreicht. Es gibt manche Dinge, die mitbestimmt werden. Zum Beispiel eine Einstellung oder ähnliches, da hat man dann begrenztes Widerspruchrecht. Also der Personalrat kann nicht einfach sagen, wir stimmen dieser Einstellung nicht zu. Er könnte aus bestimmten begründeten Gründen eine Einstellung nicht zustimmen, wenn er zum Beispiel eine Ungerechtigkeit, also eine Gleichstellung oder eine Gleichbehandlung gefährdet sieht durch eine Einstellung oder ähnliches. Dann könnte man widersprechen. Aber unsere Möglichkeiten sind da auch begrenzter, wie jetzt zum Beispiel nach dem Betriebsverfassungsgesetz. Da hat man dann ganz andere Möglichkeiten. Auch was zum Beispiel die finanziellen oder ähnlichen Bereiche angeht, hat der Personalrat so gut wie kein Mitspracherecht.
Okay. Genau, Mitbestimmung. Und dann ist ja auch noch ein Begriff, den ich vorher noch nicht gesagt habe, aber der ist schon gefallen heute im Gespräch, die sogenannte Dienstvereinbarung. Das ist ja dann etwas, was ja quasi im Rahmen der Mitbestimmung entsteht.
Genau.
Was sind denn da vielleicht für Beispiele, wo ihr mitbestimmt und wo es jetzt zum Beispiel Dienstvereinbarungen gibt hier im Kreisverband? Hast du da welche parat? Oder gibt es irgendwelche Themen, an denen ihr gerade arbeitet?
So ad hoc. Ja, also es gibt Dienstvereinbarungen zum Beispiel für technische Geräte oder ähnliche Sachen, die eingeführt werden. Man muss natürlich zum Beispiel jetzt, wenn man nur jetzt hier im Haus umschaut, die Schließanlagen zum Beispiel, ich habe einen Schlüssel hier fürs Haus, da muss natürlich jetzt festgestellt werden, wer kann wann sehen, wann ich hier welche Türen aufmache. Kann das überhaupt jemand sehen, wenn ja, unter welchen Voraussetzungen? Weil das natürlich, wenn man es missbrauchen würde, würde es die Möglichkeit für einen Vorgesetzten geben, zu schauen, wann kommt Person A, X, Y zur Arbeit, was aber natürlich, klar, das muss auch die Person dann selber wahrheitsgemäß eben dokumentieren, aber so Sachen wie zum Beispiel, wie oft gehe ich zur Toilette, weil die Toiletten hier unter Umständen auch mit dem Schlüssel zu öffnen sind, weil man nicht möchte, dass eben BesucherInnen die Personaltoiletten verwenden, was ja auch verständlich ist. Und deswegen aber gäbe es jetzt rein, wenn man das System sozusagen missbraucht, die Möglichkeit für einen Vorgesetzten zu gucken, wann geht mein Angestellter denn auf Toilette und wie oft. Und das ist natürlich eine Sache, die man dann mit einer Dienstvereinbarung klärt, dass das nicht der Fall ist, dass jemand, überwachen kann, wie oft ich jetzt hier aufs Klo gehe.
Anderes Beispiel wäre wahrscheinlich sowas wie Videoüberwachung. Das wäre auch was, wo ihr mitsprecht dann.
Genau, das ist auch so eine, das geht ja im Prinzip in die gleiche Richtung.
Das heißt aber, Mitbestimmung meint ja dann quasi Themen, wo die Dienststelle quasi nicht ohne euer Zutun einseitig handeln kann. Also wo sie quasi immer mit euch ins Gespräch gehen muss und sich mit euch quasi einigen muss auf, wie machen wir es denn jetzt?
Genau. Okay. Das wird quasi ein Einvernehmen. Also das diskutiert man eben auch. So eine Dienstvereinbarung wird dann in Einvernehmen von beiden Seiten unterschrieben und gilt dann.
Jetzt haben wir heute im Rahmen des Willkommenstags, das wird dann in anderen Folgen natürlich passieren, jetzt nicht in dieser, aber deswegen greife ich es aus, ein bisschen ausführlicher, haben wir auch über so Themen gesprochen, Auszubildende finden und so, das ist alles schön und gut und dann haben wir vielleicht als Kreisverband besondere Benefits, die Leute anlocken und so, aber ein großes Thema ist ja das Thema, Wohnen in München oder in der Umgebung, weil es teuer ist, weil München teuer ist, weil Wohnen hier teuer ist. Jetzt habe ich ins Bayerische Personalvertretungsgesetz geschaut und habe gesehen, dass ein Personalrat auch bei Werkswohnungen oder Dienstwohnungen quasi mitsprechen dürfte.
Ja.
Hat denn der Kreisverband überhaupt sowas?
Ja, selbstverständlich. Wir haben sehr viele Mitarbeiterwohnungen, ja.
Okay, das heißt, das ist auch ein Thema, wenn es dann darum geht, wer kriegt die, da sprecht ihr dann quasi ein Wörtchen mit.
Genau.
Okay. Anderes Thema, wahrscheinlich für dich im Rettungsdienst natürlich auch von Belang, ist das Thema Dienstplan. Ist auch ein klassisches Mitbestimmungsthema, oder?
Genau.
Das heißt, ihr redet mit, wie dieser Dienstplan ausschaut, egal ob jetzt hier im Rettungsdienst oder in den Altenheimen oder ich weiß gar nicht, gibt es bei den Kindertagesstätten Dienstpläne? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Sondern
nicht in der Form, nein.
Nicht in der Form. Aber halt letztendlich, Dienstmann meint ja immer irgendwie, es gibt Leute, die fangen halt eher früh an und es gibt Leute, die fangen spät an und es gibt halt feste Zeiten, zu denen man Arbeit beginnen und enden kann. Und das ist ein Thema, damit beschäftigt ihr euch quasi dann auch in euren Sitzungen und schaut euch die Dienstpläne an und sagt dann halt so nicht oder so schon oder wie läuft das, wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, da gibt es jetzt zwei verschiedene Weisen, das durchzugehen. Prinzipiell wäre, also ist ein Dienstplan erstmal was, oder die Einteilung, also im Gesetz steht es genauer drin, der tägliche Beginn und das Ende der Arbeitszeit wird vom, ist mitbestimmungspflichtig, wird vom Personalrat sozusagen dann abgenickt. Aber natürlich nicht jetzt jede einzelne Schichtänderung, ne? Wenn ich jetzt morgens um 5 angerufen werde, ob ich nicht um 6 anfangen kann zu arbeiten, anstatt um 7, muss natürlich nicht vorher erst der Personalrat eine Sitzung abhalten, um zu entscheiden, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Deswegen ist das so ein bisschen eine Sache, wo auch, also muss irgendwo so ein Zwischenweg passieren. Und ja, da ist einfach dann, oftmals kommt es dann darauf an, ob es Beschwerden gibt, ob die Dienstpläne so in Ordnung sind oder nicht, und wird dann im Einzelfall, wenn irgendwo jemand das Gefühl hat, dass was nicht stimmt, dann wird da nochmal explizit drauf geschaut.
Dann habe ich in der Beschäftigung mit dem Bayerischen Personalvertretungsgesetz gelernt, dass es verschiedene Stufen gibt und da würde mich interessieren, wie die Arbeitsteilung ist quasi zwischen Personalrat, Stufenvertretung und dem Gesamtpersonalrat. Wie läuft das ab? Also da gibt es ja dann wahrscheinlich auch unterschiedliche Zuständigkeiten, oder?
Genau, wir haben keine Stufenvertretung. Also wir haben, das ist nämlich auch so eine Besonderheit vom BRK. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar einen einzelnen Artikel fürs BRK im Bayerischen Personalvertretungsgesetz, weil prinzipiell das Bayerische Personalvertretungsgesetz für Körperschaften des öffentlichen Rechts nur eine Personalvertretung vorsieht. Das heißt, das BRK hätte dann im Gesamten nur einen Personalrat. Und das wäre natürlich für 73 Kreisverbände und den Gesamtverband nochmal sehr, sehr wenig. Also das ist natürlich nicht zu leisten. Deswegen haben wir eben in jedem Kreisverband einen örtlichen Personalrat, also einen normalen Personalrat, wenn man so möchte, und einen Gesamtpersonalrat, der eben für das gesamte Bayerische Rotkreuz zuständig ist. Und eben in der Landesgeschäftsstelle nochmal einen örtlichen, der nur für die Landesgeschäftsstelle zuständig ist.
Jetzt liegt es ja in der Natur der Dinge, dass wenn es quasi unterschiedliche Gruppen gibt, die auf vielleicht dasselbe Problem aus unterschiedlichen Richtungen draufschauen, also jetzt konkret einmal die Dienststellenleitung und einmal der Personalrat auf Themen draufschauen, naja, dass es auch Konflikte geben kann. Was ist denn, wenn ihr euch mal nicht einig werdet? Also zu einer bestimmten Regelung oder so. Was könnt ihr dann auch als Personalrat tun?
Also uns steht natürlich dann immer der Weg offen über die Stufe zu gehen, also über den Gesamtpersonalrat zum Beispiel, oder eben das auf der Stelle selber über eine externe Schlichtungsstelle klären zu lassen, oder eben im Zweifelsfall dann auch über einen Richterspruch.
Okay, also dass man halt vors Gericht geht und dann halt dort eine Rechtsfrage letztendlich klärt.
Genau.
Okay. Wir haben vorhin schon kurz über diese Sitzung gesprochen, ihr trefft euch ungefähr alle 2 Wochen. Wer nimmt denn da teil und wer nicht? Und können Kolleginnen zum Beispiel auch einfach mal zu einer Sitzung gehen, die nicht im Personalrat sind?
Nee, leider nicht. Also das Teilnehmen an den Sitzungen tut nur der Personalrat, also alle ordentlichen Mitglieder.
Also alle 13, glaube ich.
Genau, und gegebenenfalls Ersatzmitglieder, die eben entsprechend geladen werden bei Verhinderungsgrund von ordentlichen Mitgliedern.
Was ist ein Verhinderungsgrund?
Wenn man zum Beispiel krank ist oder im Urlaub oder ähnliches, genau. Und die Sitzungen sind nicht öffentlich, das ist auch, darf niemand sonst teilnehmen, dürfen auch nicht aufgezeichnet werden oder ähnliches. Genau, also wenn man irgendwie sich als Beschäftigter da beteiligen möchte, bleibt dann die Personalversammlung als ein Ort, wo man direkt auf den Personalrat zugehen kann, aber an den Sitzungen selber, die Sitzungen selber sind nicht öffentlich.
Terminierung und so weiter haben wir schon geklärt. Jetzt ist meine Frage, was ist denn, wenn jetzt diese Sitzung, wir haben ja auch ganz viele Berufsgruppen hier, die im Schichtdienst eben arbeiten, wenn diese Sitzung in meiner Schicht ist? Weil ich sag mal so, für das Verwaltungspersonal ist es wahrscheinlich sehr viel einfacher, die erledigen halt ihre Arbeit dann wann anders. Aber jetzt gerade so in deiner Berufsgruppe der NotfallsanitäterInnen stelle ich mir das komplizierter vor.
Ja, es ist tatsächlich gar nicht so kompliziert. Wir haben das bei mir, also auch als ich noch Ersatzmitglied war, so geregelt, dass ich grundsätzlich zu den Sitzungsterminen keine Schicht hatte, weil eben gerade bei 13 Mitgliedern es doch, ich glaube, bis auf einmal war es so, dass ich also immer eigentlich nachgeladen wurde, weil immer irgendjemand entweder krank oder im Urlaub oder sonst verhindert war. Deswegen war es halt so, dass ich dann immer zu den Sitzungen keine Dienste hatte und dann eben zu den Sitzungen gehen konnte.
Mhm. Und wie läuft jetzt so eine Sitzung ab? Also also irgendjemand muss ja dann mal einladen und dann das kommt eine Sitzung und so weiter. Wie ist da der Ablauf? Ja.
Also die Vorsitzende lädt zur Sitzung ein oder eben im Verhinderungsfall der Stellvertreter. Und dann, wir haben immer mal wieder Präsenzsitzungen, ansonsten sind die meistens online über Videokonferenz. Natürlich alles unter Beachtung der Datenschutz- und Schweigepflicht. Das ist,
also ich kann nicht von einem Café aus quasi an der
Personalratssitzung. Genau, das geht nicht. Man muss natürlich für sich alleine in einem Raum sein, wo keine andere Person mithören kann. Und genau, dann wird eben zur Sitzung entsprechend eingeladen mit Ladungsordnung. Das ist ja wie bei jeder anderen Sitzung oder jeder anderen Versammlung auch, dass jemand den Vorsitz hat und dann entsprechend einlädt und die Sitzung führt.
Okay, und auf dieser Tagesordnung oder Einladung, da steht dann Tagesordnungspunkte und da steht dann halt Thema XY, darüber müssen wir sprechen und so.
Genau.
Okay, und dann seid ihr in der Sitzung und was passiert dann da? Also die Vorsitzende, habe ich schon gelernt, führt durch diese Sitzung und ihr arbeitet wahrscheinlich die Punkte ab, aber letztendlich, wie bereitet ihr euch denn auch auf die Themen vor? Das wird ja vermutlich bei einem recht so großen Kreisverband ja auch ganz viele unterschiedliche Themen geben.
Ja, also das ist eben im Vorfeld, wir haben glücklicherweise dann ein System, also über das Intranet, wo dann auch die notwendige Informationen zur Sitzung eben unter dem Sitzungspunkt dann eben alle mit eingepflegt werden und da kann man sich dann entsprechend informieren. Auch zum Beispiel jetzt bei Einstellungen werden dann auch die zusätzlichen Unterlagen, die eben erforderlich sind, alle mit eingestellt und man kann sich dann eben jedes einzelne Mitglied des Personalrats und auch die Ersatzmitglieder, falls sie eingeladen werden, kriegen dann halt eben diese Informationen so.
Also die Bewerbungsunterlagen von denen?
Genau, die eingestellt werden sollen.
Okay, ja. Und das heißt, ihr kriegt die Unterlagen von denen und vom Arbeitgeber wahrscheinlich irgendeine Info?
Genau, wir beabsichtigen Person XY einzustellen.
Okay, das heißt, ihr erfahrt auch relativ viel über die Leute, die dann letztendlich hier anfangen.
Genau, ja.
Und dürft ihr darüber sprechen?
Also ja, wir müssen. Also was heißt darüber sprechen? Ich kann jetzt natürlich keine intern aus der Sitzung plaudern, aber intern innerhalb des Personalrats müssen wir natürlich schon darüber sprechen, ja.
Okay, also innerhalb des Gremiums dürft ihr darüber sprechen, aber ihr dürft jetzt zum Beispiel solche Informationen nicht mit rausnehmen und mit anderen KollegInnen, die nicht im Personalrat sind.
Nee, ich kann nicht sagen, hey, hast du schon gehört, der Meier wird gekündigt oder der Müller hat dies und dieses jenes angestellt und kriegt jetzt einen auf den Rüffel. Das geht natürlich nicht, nee.
Okay. Ihr habt ja wahrscheinlich auch viel mit quasi der Geschäftsführung hier im Hause zu tun. Gibt es da auch irgendwie eine Art von regelmäßigem Austausch oder so?
Ja, also es gibt ein Monatsgespräch, sogenanntes Monatsgespräch. Okay. Also einen regelmäßigen Austausch mit der Geschäftsführung und dem gesamten Personalrat tatsächlich.
Was besprecht ihr da?
Das ist streng geheim.
Nee, aber was ist denn das Ziel vielleicht von
diesem Gespräch? Also da geht es hauptsächlich um den Austausch, was steht an, was sind für Themen und da kann man eben auch so ein bisschen sich drüber austauschen, wenn eben Dienstvereinbarungen anstehen, in welche Richtung die gehen werden und kann man so ein bisschen eine offene Diskussion führen oder auch Probleme, die herrschen, die man dann ansprechen kann.
Wenn ich jetzt hier, also ich bin ja mittlerweile nicht mehr im Kreisverband beschäftigt, aber ich war ja mal nebenamtlich und auch mal hauptamtlich und so weiter. Wenn ich jetzt irgendwie was habe, wo ich sage, ich möchte eigentlich nicht damit direkt zu meinem Vorgesetzten oder ich möchte auch damit nicht unbedingt zur Personalabteilung, kann ich dann einfach mich an euch wenden?
Genau. Also entweder persönlich an eines der Personalratsmitglieder oder eben man kann auch einfach an personalrat@brk-münchen.de
München wahrscheinlich mit UE?
Mit UE, genau, wie die Internetadresse und dann dahin schreiben, dann bearbeitet das jemand aus dem Vorstand und antwortet. Mhm. Entsprechend.
Und ich darf mich aber an jedes Mitglied wenden, also nicht nur genau. an die Vorsitzende oder
Nein, den Chef? Also prinzipiell ist man als Angestellter freigestellt, an wen man sich wendet, wie dann der Personalrat intern entscheidet, wie weiter vorgegangen wird oder ähnliches, ist eine andere Sache. Aber prinzipiell kann man sich an jede Person wenden aus mhm. dem Personalrat, ja.
Kann ich mich bei euch auch beschweren, wenn ich mit irgendwas nicht einverstanden
selbstverständlich,
bin?
Selbstverständlich, ja.
Okay. Was passiert
also dann damit? Frage ist, wie viel wir machen können. Ne? In den meisten Fällen haben wir gar keine große Handhabe. Aber es kommt natürlich anders, wenn ein Personalrat ein Thema anspricht, als wenn man das selber macht als einzelner Angestellter. Mhm. Ja.
Und wenn ich mich jetzt dann an euch wende mit meinem Problem, was auch immer, dann beratet ihr mich?
Genau.
Okay.
Also es ist jetzt keine rechtliche Beratung, ne? Wir sind alles keine Anwältinnen oder ähnliches, aber zumindest haben wir so ein bisschen den Überblick oder einen besseren Überblick als die meisten Angestellten über die rechtlichen Grundlagen oder wie eben es sein sollte, sag ich mal.
Wo wäre dann für dich so die Abgrenzung, wo du sagst, naja, das kannst du als Personalrat schon noch beraten und da geht es aber schon irgendwie tief in irgendwie Themen, wo du sagst, naja, da wäre jetzt ein Fachanwalt für Arbeitsrecht vielleicht oder auch eine Fachanwältin.
Ja, das ist für mich tatsächlich schwierig. Also ich bin da, ich rate den Leuten immer gerne, werdet Gewerkschaftsmitglied, dann habt ihr einen Rechtsschutz, einen Arbeitsrechtsschutz, dann könnt ihr euch daran wenden und dann habt ihr die Beratung eben auch immer rechtlich sicher, weil die kann ich so natürlich als Personalrat auch nicht geben. Ne? Im Zweifelsfall, was ich auf jeden Fall dann immer mache, ich spreche das Problem eben an, eben wieder in der Personalratssitzung oder eben bringe es vor den Vorstand und frage die, was die meinen oder wie die das, die Sache sehen und dann genau, geht es eben weiter. Ich tue mir damit schwer, weil ich eben von Person aus natürlich, wenn ich jetzt jemand mich privat jetzt nicht als Personalrat, sondern als Kollege, der ich ja auch schon vor meiner Zeit im Personalrat war, frage, dass ich da natürlich offen und frei raus antworte, was meine Sicht der Dinge ist. Aber wie valide die dann ist oder wie sinnvoll das ist, das dann so zu machen, wie ich das empfehle, ist dann die andere Sache.
Okay, also Rechtssicherheit kriegt man wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur bei den Fachanwältinnen.
Genau.
Aber bei euch kriegt man zumindest schon mal, ihr habt ja den Blick quasi in den Kreisverband, ihr wisst, wie der tickt, ihr kennt auch viele Leute, seid gut vernetzt. Das heißt, ihr seid auf jeden Fall gute erste AnsprechpartnerInnen und könnt halt quasi auch dann Empfehlungen abgeben, so sprich mal mit dem oder das wäre wirklich was man vielleicht dann auch mit der Rechtsberatung von der Gewerkschaft oder so besprechen könnte.
Genau.
Okay. Was könnt ihr denn überhaupt für mich tun, wenn ich zu euch komme?
Für dich nicht, weil du bist ja nicht mehr bei uns angestellt.
das war der Trick.
So, genau. So einfach geht's, ja.
So einfach geht's. Okay, mal angenommen, fiktiv. Stell dir vor, ich wäre hier noch angestellt.
Ja, dann kommst du natürlich darauf vor, mit welchem Anliegen du auf mich zukommst.
Ja,
wenn du natürlich kein Problem hast, kann ich auch nichts für dich tun.
Zum Beispiel, mein Problem ist, ich würde gerne meine Wochenstundenzahl reduzieren, aber mein Vorgesetzter will das nicht.
Ja, genau. Dann, also das ist eine ziemlich einfache Sache, wo jetzt auch wieder die Frage ist, ne, kann ich das ohne dass ich Anwalt bin, rechtssicher dir sagen? Aber es gibt ja ein Gesetz, ein
Teilzeit- und Befristungsgesetz,
genau, danke. das besagt, dass man ein Anrecht auf Teilzeit hat und der Arbeitgeber muss einem das gewähren. Und dann würde ich eben empfehlen, schreib's noch einmal, verweise auf das Gesetz. Da gibt's auch eine Frist, ich glaube, die ist ein halbes Jahr oder sowas oder 3-4 Monate, in die der Arbeitgeber da noch Zeit hat, dich Vollzeit zu beschäftigen, aber dann muss er eben dem nachkommen. Und ich denke, wenn der Vorgesetzte das vielleicht selber nicht weiß, man schreibt ihm dann nochmal oder je nachdem, wie das für Verhältnis war, du weist ihn selber darauf hin, du weißt schon, das musst du machen, weil hier es gibt eine gesetzliche Grundlage und ich mag nicht mehr Vollzeit arbeiten, dann geht es vielleicht auch so oder eben man macht es schriftlich, das ist halt dann immer schon eine Eskalationsstufe, wenn man dann die Gesetze in den Text mit reinnimmt, das habe ich selber auch als Erfahrung gemacht, dass das dann immer schon für viele schon als Eskalationsstufe gesehen wird, aber manchmal hilft es dann.
Ja, genau, Fristen und das Hinweisen auf Rechte, die man hat, das ist immer eine gefährliche und quasi Unternehmung, aber nee, im Ernst, also letztendlich genau, also ihr könnt dann beraten, dann ist man vielleicht als auch als Beschäftigter dann eben nochmal in der Situation, dass man ein bisschen mehr Wissen hat und dann halt auch vielleicht das nochmal anders formulieren kann und anders vortragen kann und vielleicht hilft es ja dann schon. Wenn es nicht hilft oder, keine Ahnung, ich kann mir auch so Situationen vorstellen, wo ich einfach sage, naja, da steht jetzt ein Gespräch mit meinem Chef an, ich will da eigentlich nicht alleine hingehen, weil es vielleicht schon die Stimmung angespannt ist oder weil es ein Thema ist, wo ich sage, da hätte ich schon gerne jemand dabei. Kann ich denn jemanden von euch einfach mitnehmen?
Grundsätzlich ist es nicht so einfach, weil das Bayerische Personalvertretungsgesetz da kein Recht dem Personalrat einräumt, grundsätzlich bei Personalgesprächen dabei zu sein. Das ist auch in anderen Gesetzen anders. Aber in der Regel ist es so, dass wenn man dann auf den Vorgesetzten zugeht und sagt, ich hätte ja gerne jemand, das Gespräch fühle mich da nicht so wohl, ich hätte ja jemand vom Personalrat dabei, dann ist das auch im Normalfall kein Problem.
Wir hatten heute schon mehrfach darüber gesprochen, dass der Kreisverband auch ganz unterschiedliche Berufe eben im Portfolio hat. Ist es nicht auch eine Herausforderung für euch als Personalrat, diese vielen unterschiedlichen Berufe und daraus entstehenden Bedarfe irgendwie im Blick zu halten? Und wie schafft ihr das?
Ja, aber das ist also klingt erstmal viel, aber dadurch, dass wir eben also auch innerhalb des Personalrats so breit aufgestellt sind, zum Glück ist das gar kein so großes Problem, weil man immer irgendeinen Experten, Expertin im Gremium hat, die eben aus dem Bereich oder zumindest aus dem Haus kommt, wo diese Berufe sind und dementsprechend auch dann den Kontakt zu den Leuten hat.
Wir haben heute am Willkommenstag, also für die HörerInnen in irgendeiner anderen Folge vom Podcast, haben wir mit der Lucretia Löscher auch über das Thema Fachkräftemangel gesprochen. Mhm. Und sie hat gesagt, naja, der Kreisverband stellt sich auf und hat dann eben investiert in eine Notfallsanitäter in den Schule, die du ja ganz gut kennst, in eine Berufsfachschule für Pflegekräfte. Ja. Und das quasi als Maßnahme für die Bekämpfung des Fachkräftemangels letztendlich gesehen. Mhm. Und ich habe dann gefragt, das ist ja das eine, eben Leute zu gewinnen, das andere ist, die Leute ja zu halten. Mhm. Wie ist denn dein Blick auf das Thema Fachkräftemangel und auch Beschäftigte dann auch hier zu halten? Also wie gelingt es aus deiner Sicht?
Das ist natürlich schwierig. Also zum einen die Gewinnung ist was relativ gut funktioniert. Ne? Sieht man an meinem Beispiel. Ich hatte eigentlich nicht vor, hier in München zu bleiben nach der Ausbildung, aber hat sich dann doch so ergeben, dass man dann die Attraktivität der Stadt spielt da dann doch mit oft. Die andere Sache ist natürlich, das Halten. Aber das ist dann, denke ich, auch, was wir hier halt auch eine schwierigere Situation haben durch die erhöhten Lebenshaltungskosten hier in München. Was aber ein Vorteil ist, bestimmt ist der Tarifvertrag. Das ist auch die Sache, was uns da doch auch bei den Tarifverhandlungen zugutekommt, dass das Bayerische Rote Kreuz erkannt hat, dass man auch die Menschen vernünftig entlohnen muss. Also jetzt unter anderem für die NotfallsanitäterInnen gibt es jetzt auch nochmal eine zusätzliche Steigerung des Gehalts, wenn der Tarifvertrag dann endlich mal unterschrieben ist. Das hilft auf jeden Fall. Also ich denke, da wird schon sehr viel gemacht und sehr, sehr viel drauf geschaut und das Bewusstsein ist da. Natürlich gibt es noch Optimierungsmöglichkeiten hier und da und man denkt sich so, Mensch, wo einerseits haben wir den Personalmangel, auf der anderen Seite fallen dann doch wieder einzelne Beschäftigte irgendwie unter den Tisch oder man denkt sich, das wäre doch so einfach gewesen, die eine oder die andere Person noch zu halten, wenn man da vielleicht Zugeständnisse gemacht hätte. Ja.
Fallen dir da Maßnahmen ein, so aus deiner Perspektive als Mitarbeiter, aber auch aus der Perspektive des Personalratsmitglieds, wo du sagst, naja, das wären ganz einfache Stellschrauben, die vielleicht sogar gar nicht viel kosten oder so, wo du sagst, naja, mit so ein paar Aspekten könnte man auch das Arbeiten hier noch irgendwie angenehmer machen oder auch die Leute eher hier halten?
Was grundsätzlich eine Sache ist, also jetzt nicht speziell bei uns oder ein Ding, was viele Unternehmen oder viele Bereiche, gerade im Rettungsdienst, was von vielen auch als Grund gesehen wird, den Rettungsdienst zu verlassen, sind die mangelnden Aufstiegschancen im Bereich des Rettungsdienstes. Und ich denke, dem Problem könnte man entgegenwirken, wenn man gezielt Mitarbeiterentwicklung betreibt und zwar also im Sinne gezielt auf alle und nicht nur auf einzelne Mitarbeiter schaut, sondern wirklich auf das Gros und sich Maßnahmen überlegt, wie man denn den einfachen Mitarbeiter, jeden Einzelnen in seinem Perspektive und seinem beruflichen Werdegang begleitet und da auch begleiten möchte als Arbeitgeber.
Genau, wir hatten vorhin ja auch am Willkommenstag, also für die HörerInnen wieder in einer anderen Folge wahrscheinlich, Marion Iwako da, die ja lange Jahre hier stellvertretende Geschäftsführerin war und für verschiedenste Bereiche auch mal Rettungsdienst zuständig war. Und die hat was angesprochen, was ich glaube, was schon auch in die Richtung gehen könnte. Der Kreisverband, wie gesagt, haben wir auch schon mehrfach drüber gesprochen, hat ja ganz viele unterschiedliche Aufgaben und Tätigkeiten. Das heißt, wenn man jetzt nicht fixiert wäre, nur auf das Thema Rettungsdienst und dort quasi Karriere zu machen, weil da ist ja tatsächlich die Stufen, die da möglich sind, ja, Wachleiter vielleicht noch oder irgendwie Schichtkoordinator oder irgendwie sowas, sind da, aber recht viel mehr geht ja dann fast nicht mehr, vielleicht noch so ein bisschen in die Richtung Ausbildung oder so, aber durchaus ja in anderen Bereichen. Also wir haben ja heute auch, wenn wir KollegInnen sehen, die irgendwann mal im Rettungsdienst angefangen haben, vor 20, 30 Jahren teilweise, und die jetzt halt heute vielleicht ein Alten- und Servicezentrum leiten oder irgendwelche Bereiche hier verantworten und auch ganz andere Wege noch eingeschlagen haben, ja. Oder vielleicht auch für den Bereich Rotkreuzgemeinschaften zuständig sind. Fiktives Beispiel.
Ja.
Das heißt, es gibt ja durchaus durch die Größe des Kreisverbandes ja schon Möglichkeiten, sich zu entwickeln. Jetzt vielleicht halt nicht klassisch in der Rettungsdienstschiene, aber ja, doch auch eben in andere. Und du würdest dir quasi wünschen, dass es halt irgendwie strukturierter stattfinden kann. Also, dass man halt sieht auch, was es für Möglichkeiten gibt, in die man sich vielleicht entwickeln kann. Habe ich das da richtig?
Ja. Okay. Ich denke, das wäre eine Möglichkeit so. Ja.
Okay. Jetzt haben wir heute auch schon über deine beiden Rollen gesprochen. Einmal so die Gewerkschaftsrolle, einmal so die Personalratsrolle. Wir haben gesehen, die haben auch was miteinander zu tun. Aber wo musst du sie vielleicht auch in deiner Personalratsarbeit trennen, diese beiden Rollen?
Ja, also als Personalrat bin ich natürlich im Unternehmen. Als Gewerkschafter bin ich für viele andere Angestellte zuständig. Also die Trennung findet eigentlich immer statt, so in meinem Kopf. Also ich versuche da auch wirklich immer drauf zu achten, wann trete ich als was oder wie trete ich da auf. Ich meine, ich bin natürlich immer beides oder beziehungsweise bin auch, wenn ich im Rettungsdienst bin, immer noch ein Personalrat und immer noch ein Gewerkschafter. Aber in dem Fall, wenn ich im Rettungsdienst bin, bin ich ja auch beim Patienten und dann erkläre ich dem nicht das BIPVG. Dementsprechend, genau, oder auch zum Beispiel bei, ich trete ja auch nicht als Personalrat in der Gewerkschaft auf, also da bin ich ja auch dann, habe ich ja eine andere Funktion.
Genau, aber gibt es irgendeine Art von Verbot, also dass du dich hier gewerkschaftlich betätigen darfst in der Arbeit?
Nein, das gibt es nicht, also das ist tatsächlich, selbst kann man sich dann aufs Grundgesetz, ich glaube Artikel 9 ist es berufen, dass eigentlich von der Arbeitgeberseite das nicht verhindert werden darf, natürlich. Also es wäre ja dann so eine Sache, einfach für ein Unternehmen jetzt, also das BRK ist da weit von entfernt, aber wenn man jetzt zum Beispiel klassisch nimmt, diese amerikanischen Großkonzerne, bei denen, also in den USA, wo ja dieses Union-Busting wirklich gang und gäbe ist, die das auch in Deutschland versuchen und damit kläglich scheitern, weil einfach unsere Rechte da anders aufgestellt sind und man sich auch als Gewerkschafter im Unternehmen, als Gewerkschafter auftreten darf, natürlich. Darf die Arbeit nicht darunter leiden und es hat natürlich auch Grenzen. Also ich kann jetzt nicht hingehen und jetzt hier im Unternehmen einen wilden Streik vom Zaun brechen. Da hätte ich natürlich auch Probleme. Also in jedem Unternehmen, das ist ja völlig klar. Aber in einer freien Minute den Kollegen auf eine Gewerkschaftsmitgliedschaft anzusprechen, das kann mir keiner nehmen.
Ja, genau, ein Mensch bleibst du ja auch irgendwie zwischen diesen ganzen Rollen. Deswegen, genau, das ist
hoffentlich.
Genau. Aber den Eindruck habe ich zumindest. Jetzt habe ich im Vorfeld auch mit alten Kolleginnen gesprochen und habe so gefragt, ja, habt ihr irgendwie Fragen eben an einen Experten, der letztendlich beide Welten kennt, Gewerkschaft und Personalratsarbeit. Und da war eigentlich so das, was so die Schnittmenge war, weil, naja, womit melde ich mich bei der Gewerkschaft und womit bei dem Personalrat? Da haben wir ja ein bisschen drüber gesprochen. Und dann aber eben immer so die Nachfrage, naja, was kann ich denn machen, wenn ich da von Pontius Pilatus geschickt werde? Weil es gab einige Kolleginnen, die gesagt haben, naja, dann haben sie sich beim Gewerkschaftssekretär gemeldet und der hat gesagt, ja, wende dich am Personalrat. Dann haben sie sich am Personalrat gewendet und er hat gesagt, geh zur Gewerkschaft. Was kann ich denn machen, um das zu durchbrechen vielleicht?
Ja, das ist ein guter Punkt. Also wenn es so tatsächlich passiert, dann hat einer von beiden, also ich weiß es nicht, um was es für ein konkretes Problem geht, aber einer von beiden dann wahrscheinlich seine oder ihre Aufgabe nicht richtig verstanden. Also prinzipiell sollten einem erstmal alle helfen oder gewillt sein zu helfen. Es gibt natürlich, was immer die Sache ist, wenn man jetzt zum Beispiel, fiktives Beispiel, man hat kein Weihnachtsgeld ausbezahlt bekommen und man weiß, das habe ich nicht bezahlt bekommen, weil mein Chef mich doof findet. So, alle anderen haben es bekommen, ich nicht und ich habe aber genauso gearbeitet wie alle anderen auch. Dann ist es eine Sache, wo der Personalrat sich jetzt schwer tut, ein individuelles Recht durchzusetzen. Ne? Sozusagen, naja, das ist für den Einzelnen. Ne? Und da geht es ja dann auch darum, dass es einklagen muss. Und dafür braucht man halt dann eben auch rechtliche Unterstützung. Ne? Wenn irgendwas nicht gezahlt wird vom Arbeitgeber und fordert das ein, muss man das eben letzten Endes dann auf dem, im Zweifelsfall auf dem Rechtsweg machen. Der Personaler könnte hingehen und sagen, hey, warum ist das nicht passiert? Und sagt so, nee, ist halt so. Dann kann er wenig machen. Aber die einzelne Person könnte dann halt eben über zum Beispiel einen Arbeitsrechtsschutz oder ähnliches, was es bei der Gewerkschaft zum Beispiel gibt, da hingehen und sich rechtlichen Beistand suchen und das dann hoffentlich dann bekommen letzten Endes.
Gibt es jetzt so gegen Ende unseres Gesprächs irgendwelche anderen Aspekte deiner Rotkreuzarbeit, über die du sprechen möchtest?
Nö, eigentlich fällt mir so spontan nichts ein.
Gibt es Fragen aus dem Publikum? Das ist nicht der Fall. Dann die Frage, die letzten zwei Fragen, die hast du schon mal beantwortet, aber ich finde es jetzt auch ganz spannend, weil du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr daran erinnern.
Ja,
außer du hast unsere Folge nachgehört.
Ich habe das tatsächlich nur in Ausschnitten, aber ich habe es zuvor mitbekommen bei dem vorigen Interview und habe gedacht, stimmt, die Fragen habe ich auch, aber ich wusste nicht mehr, was ich geantwortet habe.
Ja, dann bin ich gespannt. Wir werden es vergleichen und die HörerInnen bestimmt auch. Was war denn dein prägendstes Rotkreuz-Erlebnis?
Also ich habe das tatsächlich jetzt so, ist mir das gerade jetzt vorgekommen, als die Frage gestellt worden ist, dass mir tatsächlich im Einsatz immer wieder passiert ist in der letzten Zeit, dass die First Responder, also die Menschen, die zuerst zu Unfällen kommen, wenn der Rettungswagen zu lange braucht oder zu Einsätzen kommen, dass da mir schon ein, zweimal passiert ist, dass das Kollegen waren, die ich aus dem Rettungsdienst kannte. Und das ist einfach eine tolle Sache, wenn man, also die haben sich ehrenamtlich dann engagiert, weil der First Responder ist in der Regel ehrenamtlich besetzt oder ist immer ehrenamtlich besetzt. Und dann ist es einfach toll, wenn man Kollegen hat, die man aus dem Dienst kennt, die dann da ehrenamtlich dabei sind und man kann dann zusammenarbeiten, quasi wie man sonst auch zusammenarbeitet und das einfach so Hand in Hand läuft aus quasi einer großen Organisation, so ganz unverhofft.
Und was würdest du Menschen empfehlen, die neu im Roten Kreuz sind? Beruflich, aber, also vor allem beruflich jetzt, was ist so deine Perspektive?
Ja, die Frau Iwako hat es ja vorher gesagt, sie an den Personalrat wenden. Das finde ich eine gute Sache, wenn sie Probleme haben und natürlich Gewerkschaftsmitglied werden. Das habe ich beim letzten Mal gesagt, das weiß ich noch. Das hilft immer.
Willst du es noch ergänzen?
Und sich nicht unterkriegen lassen. Ja, werde Mitglied werden. Ja. Also keine andere Gewerkschaft natürlich.
Okay. Sehr gut. Die Links findet ihr natürlich dann in den Shownotes. Vielen Dank, Stefan, dass du wieder da warst und über eben einen anderen Aspekt deiner Arbeit gesprochen hast. Vielen Dank dafür.
Gerne. Ich sage danke für die Einladung.
So, und das war's schon wieder. Informationen und weiterführende Links zu dieser Folge, aber auch zum gesamten Podcast und den bisherigen Gästinnen findet ihr auf der Webseite unter siebengutegründe.de. Das könnt ihr mit der Zahl am Anfang schreiben oder auch mit dem Wort siebengutegründe.de. Ansonsten freuen wir uns immer über eure Ideen, Beiträge, Kommentare und Kritik zu diesem Podcast. Schreibt uns einfach eine Mail an siebengutegründe@insohr.de. Bis zum nächsten Mal.
Eine Produktion von Ins Ohr.